Brothers and sisters.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zu einer Andacht für junge Erwachsene in aller Welt. Diese Sendung wird aus dem Canon Activity Center auf dem Campus der Brigham Young Universität Hawaii in Lai übertragen. Ich bin Billy Casey, Präsident des JAE-Pfahles 2 in Lai in Hawaii. Wir heißen Präsident Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel willkommen und freuen uns, dass seine Frau ihn heute Nachmittag begleitet. Präsident Nelson und seine Frau werden später noch als heutige Sprecher vorgestellt. Wir freuen uns, dass Elder Kim B. Clark, der Bildungsbeauftragte der Kirche, mit seiner Frau Sue Platz genommen haben. Außerdem begrüßen wir unseren hiesigen Gebietssiebziger Elder Alay Auna mit seiner Frau Danelle, Bruder Chad H. Webb, der Administrator für Seminar und Institut mit seiner Frau Christy, sowie der Präsident der BYU Hawaii, John Tanner, mit seiner Frau Susan. Außerdem freue ich mich, dass mich heute Nachmittag meine Frau Kanani begleitet. Ebenfalls begrüßen wir auf dem Podium etliche Präsidenten von JAE-Pfählen mit ihrer Frau. Zu Beginn singen heute Nachmittag der Chor und alle Anwesenden das Lied »Wir danken, O Gott, für den Propheten« Nummer 11 im Gesangbuch. Wir bedanken uns bei Josh Cannon, der dirigieren wird, und danken auch Sum Yong für die Begleitung. Nach dem Lied spricht Takuya Ogasawara, ein ältesten Kollegiumspräsident aus dem JAE-Pfahl Lai 2 in Hawaii, das Anfangsgebet.
Unser lieber Vater im Himmel, den Kopf geneigt, kommen wir zu dir im Gebet. Voller Dankbarkeit für diese wunderbare Gelegenheit, uns hier zu versammeln und von Präsident Nelson zu hören und zu lernen. Er ist einer deiner geschätzten und erwählten Apostel. Vater, wir sind dir sehr dankbar für unseren Propheten Präsident Thomas S. Monson und für seine Ratgeber und für die 12 Apostel und alle Führer deiner Kirche, für ihre Führung und für ihren Dienst. Vater, wir sind sehr dankbar, dass das Evangelium und das Priestertum auf Erden wiederhergestellt wurden, wodurch wir gesegnet werden und unser Zeugnis gestärkt wird. Auch sind wir dankbar für alle Missionare, die auf der ganzen Welt dein Evangelium verkünden. Vater, wir bitten dich demütig, die vor uns liegende Zeit zu segnen, damit wir inspiriert werden und demütig genug sind, deine Botschaft zu vernehmen und die Grundsätze zu lernen und sie in die Tat umzusetzen. Vater, gib uns deinen Segen, dass diese Übertragung reibungslos in alle Welt übertragen wird, damit die anderen Mitglieder ebenfalls diese Botschaft vernehmen können. Und Vater, wir sind sehr dankbar, dass Elder Nelson sich darauf vorbereitet hat, uns deine Botschaft zu überbringen. Auch sind wir dankbar für deinen Sohn Jesus Christus und sein Sühnopfer. Wir lieben dich und sagen dies im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
Wir haben heute den BYU Hawaii Concert Choir bei uns, der uns das Lied »Komm, du Quelle jedes Segens« singen wird. Die Leitung hat Michael Belknap, die Begleitung übernehmen Scott und Stacy McCary. Nach der Musikeinlage haben wir das Vergnügen, von Schwester Wendy Nelson und anschließend von Präsident Nelson zu hören. Nach Präsident Nelsons Ausführungen singen wir gemeinsam das Lied »Der Morgen erwachet«, Nummer 28 im Gesangbuch. Das Schlussgebet spricht dann Isapeli Hawea, eine FHV-Leiterin aus dem JE-Pfarr Laie 2 in Hawaii. Ich darf Ihnen nun die heutigen Sprecher vorstellen. Präsident Russell M. Nelson wurde am 15. Juli 2015 als Präsident des Kollegiums der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage eingesetzt. Ins Kollegium der 12 Apostel berufen wurde er am 7. April 1984. Aus der Ehe mit seiner ersten Frau Danzel, geborene White, gingen 10 Kinder, 57 Enkelkinder und 93 Urenkel hervor. Schwester Nelson verstarb im Februar 2005. Seit April 2006 ist er mit Wendy L. Watson verheiratet. Vor ihrer Ehe mit Präsident Nelson war Schwester Nelson 25 Jahre lang als Professorin für Ehe- und Familientherapie tätig und die letzten 13 Jahre davon an der Brigham Young Universität. Schwester Nelson war Pfahl-FHV-Leiterin, Pfahl-PV-Leiterin und Institutslehrerin. Geboren wurde sie in Raymond in Kanada als Tochter von Leonard David Watson und seiner Frau Laura Bird, geborene McLean. Der Chor singt nun das Lied »Komm, du Quelle jedes Segens«.
Streams of mercy. Thank you so much.
Vielen Dank für dieses schöne Lied, lieber Chor. Was für eine beeindruckend schöne Art, diese weltweite Andacht zu beginnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir freuen uns sehr, an diesem Sabbat bei Ihnen zu sein. Wir haben Sie alle sehr lieb und wir glauben an Sie. Wenn ich Ihnen jetzt ein paar Vorschläge mache, üben Sie Ihre Entscheidungsfreiheit hoffentlich dahingehend aus, dass Sie sich vom Heiligen Geist belehren lassen. Zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr. Haben Sie Neujahrsvorsätze gefasst? Und haben Sie die Hälfte davon schon fallen lassen? Möchten Sie, dass dies das allerbeste Jahr Ihres Lebens wird? Das Jahr, in dem Sie besser denn je an den Vorsätzen festhalten, die Ihnen am meisten bedeuten? Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, was meiner Meinung nach helfen kann. Mal sehen, ob Sie herausbekommen, worum es geht. Denken Sie an die Frau, die 12 Jahre lang an einer unheilbaren Krankheit litt. Sie streckte ihre Hand aus, um das Gewand des Heilands zu berühren. Dies war ihre einzige Chance, geheilt zu werden. Denken Sie an den Mann am Teich von Bethesda, der 38 Jahre lang krank war. Er hatte nie das heilende Wasser erreicht. Denken Sie an des Heilands Jünger, die ihm, als lebensbedrohliche Wellen an ihr kleines Fischerboot schlugen, zuriefen: Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Was hatten diese Menschen gemeinsam? Sie waren verzweifelt. Sie sehnten sich verzweifelt danach, vom Erlöser geheilt zu werden, Hilfe zu erlangen, gereinigt, geführt, beschützt und gerettet zu werden. Sie sehnten sich verzweifelt danach, dass Jesus Christus ihnen bei etwas helfen möge, was sie niemals alleine schaffen würden. Sie wünschten sich sehnlichst die Kraft und Macht des Heilands in ihrem Leben. Kennen Sie dieses Gefühl? Glauben Sie mir, ich kenne es. Vielleicht waren Sie verzweifelt, weil Sie eine Hausaufgabe zu erledigen hatten, die bald fällig oder gar schon überfällig war. Vielleicht haben Sie sich verzweifelt nach jemandem gesehnt, der Sie wirklich versteht und Sie wirklich liebt. Vielleicht sehnen Sie sich zurzeit verzweifelt nach einem Studienplatz, einer Arbeitsstelle oder einer Wohnung. Oder auch danach, neue Freundschaften zu schließen und Ihren Partner für die Ewigkeit zu finden. Ich habe gute Neuigkeiten. Verzweiflung kann sehr motivierend sein. Der Prophet Joseph Smith war im Gefängnis zu Liberty mit Sicherheit sehr verzweifelt. Er flehte zum Herrn: O Gott, wo bist du? Aufgrund dieser intensiven geistigen Verzweiflung erhielt der Prophet einige der erhabensten Offenbarungen dieser Evangeliumszeit. Wenn wir uns verzweifelt nach Führung vom Himmel sehnen, bemühen wir uns mehr denn je um eine Verbindung zum Himmel. Wenn wir uns verzweifelt nach Gesundheit sehnen, essen wir gesund und treiben Sport. Da kennen wir gar nichts. Wenn wir verzweifelt sind, weil wir mehr Geld brauchen, halten wir uns eifrig an das Finanzgesetz des Herrn, und das ist natürlich der Zehnte. Wissen Sie, welche Einstellung zum Zehnten Präsident George Q. Cannon hatte, als er noch ein mittelloser junger Mann war? Als ein Bischof eine Bemerkung darüber machte, was für einen hohen Betrag der arme junge George als Zehnten zahlte, erwiderte dieser in etwa: O Bischof, ich zahle den Zehnten nicht von dem, was ich verdiene. Ich zahle den Zehnten von dem, was ich verdienen möchte. Und schon im nächsten Jahr verdiente George genau den Betrag, von dem er im Jahr zuvor den Zehnten gezahlt hatte. Wenn wir uns verzweifelt danach sehnen, der Mensch zu werden, der wir sein sollen, ändert sich unsere Sichtweise. Wir wachen aus der geistigen Amnesie auf, die der Widersacher so gerissen über uns kommen lässt. Und plötzlich erkennen wir an uns, an anderen und in unserem Leben so manches, was uns noch nie aufgefallen war. Der Spaß und die Unterhaltung der Welt wirken auf einmal fast lächerlich oder gar geistig gefährlich. Wir sehen in den Tricks und Fallen des Widersachers allmählich das, was sie wirklich sind. Der Versuch, uns unsere wahre Identität und unser Ziel vergessen zu lassen. Wir beginnen, unsere Zeit anders zu verbringen. Die Zeit auf Facebook scheint dann nicht mehr so verlockend wie die Zeit im Tempel. Wir interessieren uns viel mehr für die ewigen Grundsätze, die uns der Herr in seinem heiligen Haus lehrt, als für die letzten sensationellen Kommentare in sozialen Medien, die so oberflächlich sein und geistig abstumpfen können. Eine aufgeweckte BYU-Studentin hat mir erzählt, ihr sei in einer Wechselwirkung aufgefallen zwischen dem Ausmaß, wie selbstbewusst und glücklich sie war, und der Zeit, die sie in sozialen Netzwerken verbrachte. Sie verbrachte dann weniger Zeit mit Facebook und Twitter und stellte fest: Ich habe das Gefühl, ich habe ein besseres Vorstellungsvermögen und einen klareren Kopf, sodass ich besser nachdenken und tiefgründigere Gespräche mit anderen führen kann. Jetzt verspüre ich einen stärkeren Einfluss des Geistes in meinem Leben und ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Wenn wir uns verzweifelt danach sehnen, wir selbst zu sein, verwenden wir technische Mittel auf redliche Weise. Wenn Sie nicht wissen, wie man das macht, rufen Sie lds.org auf und finden Sie es heraus. Wenn wir uns verzweifelt danach sehnen, der wahre Jünger Jesu Christi zu sein, der wir sein sollen, verbringen wir plötzlich den Mut und die Entschlossenheit auf, alles Unheilige und Unreine aus unserem Leben zu entfernen. Unsere Bereitschaft, dem Rat unserer Führer zu folgen, ändert sich. Wir suchen Rat und sind eifrig darauf bedacht, ihn ganz genau zu befolgen. Die Heiligen Schriften werden unsere Primärquelle, wenn wir die Antworten und den Trost suchen, den wir, wie uns vielleicht klar wird, oft online gesucht haben. Sind Sie bereit, 30 Tage lang ein Experiment durchzuführen? Knien Sie sich jeden Tag hin und danken Sie Ihrem Vater im Himmel für die Heiligen Schriften. Stellen Sie ihm die Frage, auf die Sie an diesem Tag am dringendsten eine Antwort brauchen. Flehen Sie darum, beim Lesen den Heiligen Geist bei sich zu haben. Schlagen Sie dann Ihre Heiligen Schriften auf, irgendwo, und lesen Sie so lange, bis Sie die Antwort finden. Probieren Sie es 30 Tage lang aus und warten Sie ab, was geschieht. Wenn wir uns verzweifelt danach sehnen, uns zu dem Menschen zu entwickeln, den Gott sich wünscht, wird uns vielleicht bewusst, dass eine unnötige Last uns davon abhält. Diese Last kann der geistige Schmerz sein, der stets mit schlechten Entscheidungen und Sünden einhergeht, von denen wir noch nicht umgekehrt sind. Tatsächlich ziehen diese Sünden weitere Sünden an, wie ein Magnet. Wenn Sie also umkehren müssen, beginnen Sie damit jetzt gleich. Wenn wir uns danach sehnen, umzukehren, wenn wir wie König Lamonis Vater all unsere Sünden, auch die allerliebsten, aufgeben möchten, dann zögern wir nicht länger und sind nicht mehr verlegen, sondern sind bereit und können es sogar kaum erwarten, zu unserem Bischof zu gehen oder vielmehr zu laufen, um die Hilfe zu erlangen, die wir brauchen, um wirklich umzukehren. Es gibt sehr wenige Garantien in diesem Leben, aber hier ist eine. Wir haben eine hundertprozentige Garantie darauf, dass der Heiland uns reinigt und heilt, wenn wir wirklich umkehren. Gründlich, vollständig ganz und gar. Elder D. Todd Christofferson hat gesagt, die Macht des Sühnopfers des Heilands kann die Folgen der Sünde in uns tilgen. Wenn wir umkehren, rechtfertigt und reinigt uns seine sündende Gnade. Dann ist es, als hätten wir der Versuchung gar nicht nachgegeben. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich verspreche Ihnen, dass das stimmt. Ob es sich um größere Sünden handelt, von denen wir nicht umgekehrt sind, oder um ärgerliche Schwächen, die uns immer wieder straucheln lassen, jeder von uns braucht die Hilfe des Erretters, um der Mensch zu werden, der er sein soll. Ohne seine Kraft und Macht ist dies einfach unmöglich. Zum Glück hat der Erretter, um uns zu helfen, den Preis für jede Gabe des Geistes gezahlt, die wir jemals brauchen werden. Es liegt an uns, Gebet dafür zu entdecken, welche Gaben wir brauchen. Vielleicht brauchen wir die Gabe der Selbstdisziplin oder der Fröhlichkeit. Oder wir brauchen die Gabe der Geduld, die Gabe geheilt zu werden, die Gabe zu vergeben. Oder wir brauchen die Gabe, unsere sexuellen Regungen mit ewigen Gesetzen in Einklang zu bringen. Möglicherweise wird uns bewusst, dass wir keine Minute länger ohne die Gabe des unerschütterlichen Glaubens an den Herrn Jesus Christus leben können. Wenn wir uns verzweifelt nach einer Gabe des Geistes sehnen, beten wir endlich mit der ganzen Kraft unseres Herzens um diese Gabe. Und die gute Nachricht ist, dass jede geistige Gabe uns unserem wahren Ich einen Schritt näher bringt. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe Sie sehr lieb. Eines Tages hat jeder von uns wirklich und wahrhaftig ein persönliches Gespräch mit dem Erretter. Sobald uns dies bewusst wird, werden wir auch alles Erforderliche tun wollen, um darauf vorbereitet zu sein. Zum Schluss nun also noch eine Frage. Was, wenn Sie erfahren würden, dass der Erretter bereits zu dieser Erde zurückgekehrt ist? Dass er sich bereits mit einigen seiner wahren Nachfolger in mehreren wunderbaren großen Versammlungen getroffen hat, von denen die Welt, einschließlich der Nachrichtensender und der Blogger, nichts wussten. Wenn Sie herausfinden würden, dass der Erretter schon auf der Erde ist, was würden Sie dann heute verzweifelt tun wollen und wozu wären Sie morgen willens und bereit? Ich bete darum, dass Sie dieses Jahr Momente quälender Verzweiflung erleben mögen, die Sie auf dem Weg voranbringen, der Mensch zu werden, der Sie sein sollen. Ihr wahres Ich ist umwerfend. Geben Sie sich nie mit weniger zufrieden. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters,
meine lieben Brüder und Schwestern, gewiss steht ein ereignisreiches Jahr vor uns. Gleich zu Jahresbeginn mussten sich Wendy und ich von meiner lieben Schwester Marjorie verabschieden, die von uns geschieden ist. Auch hat unsere Familie Zuwachs bekommen. Wade Richard Walker und Isaac Russell McDonough. Und nun haben wir das Vorrecht, zu Ihnen, den großartigen jungen Erwachsenen in aller Welt, zu sprechen. Wir sind sehr dankbar, bei Ihnen zu sein. Ich weiß Wendys wichtige Botschaft und ihr inspirierendes Beispiel sehr zu schätzen. Auch ich freue mich, dass Elder Kimby Clark von den 70ern, Bildungsbeauftragter der Kirche, und seine Frau Sue sowie Chad H. Webb, Administrator für Seminar und Institut, und seine Frau Christy heute hier sind. Ich überbringe Ihnen die Grüße und die Liebe der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel. Danke für Ihre Hingabe zum Herrn und zum wiederhergestellten Evangelium. Es erfreut uns jedes Mal, wenn Sie für die Wahrheit einstehen. Besonders dann, wenn man sich dadurch nicht gerade beliebt macht. Viele bezeichnen sie als Generation Y oder als Millennials. Ich muss zugeben, dass ich ein ungutes Gefühl dabei habe, wenn die Wissenschaft sie so betitelt und Studien über ihre Vorlieben und Abneigungen, ihre Gefühle und Neigungen, ihre Stärken und Schwächen anstellt. Was mich dabei stört, ist die Art und Weise, wie dabei der Begriff Millennials gebraucht wird. Aber offen gesagt lege ich weitaus weniger Wert darauf, was diese Fachleute über sie behaupten, als was der Herr mir über sie gesagt hat. Wenn ich für sie bete und den Herrn befrage, wie er zu ihnen steht, verspüre ich etwas vollkommen anderes, als was die Forschung sagt. Aufgrund geistiger Eindrücke halte ich den Begriff Millennials für hervorragend und möchte, dass sie sich wahrhaft als ein Kind des Millenniums sehen. Allerdings aus einem Grund, den die Forschung niemals verstehen würde. Die Bezeichnung Kind des Millenniums trifft genau auf sie zu, solange sie daran erinnert, wer sie wirklich sind und worin ihr wahrer Zweck besteht. Ein wahres Kind des Millenniums wurde im Evangelium Jesu Christi im vorirdischen Dasein unterwiesen und hat es selbst gelehrt. Es hat dort Bündnisse mit dem Vater im Himmel geschlossen und muss hier auf Erden mutige Entscheidungen treffen, vor allem bei moralisch schwierigen Themen. Ein wahres Kind des Millenniums ist jemand, dem Gott so sehr vertraut, dass es in der anspruchsvollsten Evangeliumszeit der Weltgeschichte zur Erde geschickt hat. Ein wahres Kind des Millenniums bereitet die Menschen dieser Welt jetzt schon auf das zweite Kommen Jesu Christi und auf dessen Herrschaft im Millennium vor. Es besteht kein Zweifel, dass es ihre Bestimmung ist, ein wahres Kind des Millenniums zu sein. Die Frage ist, können sie als wahres Kind des Millenniums auftreten und entsprechend leben? Ich habe 4 Vorschläge. Mein erster Vorschlag lautet: Finden Sie heraus, wer Sie wirklich sind. Nehmen Sie sich doch einmal die Zeit und denken über diese Tatsachen nach. Erstens, Sie sind ein auserwählter Sohn oder eine auserwählte Tochter Gottes. Zweitens, Sie wurden als sein Abbild erschaffen. Drittens, Sie wurden in der Geisterwelt auf diesen letzten Abschnitt der letzten Tage auf alles nur Erdenkliche vorbereitet. Was Sie gelernt haben, verbleibt bei Ihnen. Wir leben derzeit in der 11. Stunde. Der Herr hat verkündet, dass er seine Arbeiter nun zum letzten Mal in den Weingarten schickt, um die Auserwählten von den 4 Enden der Erde zu sammeln. Und ihnen wurde aufgetragen, sich an dieser Sammlung zu beteiligen. Immer und immer wieder habe ich selbst erlebt, wie wahre Kinder des Millenniums anderen durch ihren machtvollen Einfluss die Wahrheit nahebringen. Das ist Teil ihrer Identität und Aufgabe als Nachkomme Abrahams. Vor mehreren Monaten haben Wendy und ich im Fernsibirien etwas Bemerkenswertes erlebt. An unserem Vorbereitungstag waren wir zusammen mit dem Missionspräsidenten Gregory S. Brinton, seiner Frau Sally und ihrem Sohn Sam, der kürzlich in Russland auf Mission gewesen war, in Irkutsk unterwegs. Wir besuchten den schönen Baikalsee und einen Marktplatz an der Küste. Als wir zum Auto zurückkamen, stellten wir fest, dass Sam verschwunden war. Wenig später tauchte er wieder auf, zusammen mit einer Frau mittleren Alters namens Valentina. Begeistert rief sie in ihrer Muttersprache Russisch aus: Ich möchte die Mutter dieses jungen Mannes kennenlernen. Er ist so höflich, intelligent und nett. Ich möchte unbedingt seine Mutter kennenlernen. Über seinen Vater hat sie aber nichts gesagt. Valentina fühlte sich von Sams von Licht erfülltem Gesicht angezogen. Sam stellte Valentina seinen Eltern vor, gab ihr eine Broschüre über den Erlöser und sorgte dafür, dass die Missionare sie besuchen würden. Die Missionare kamen und überreichten ihr ein Buch Mormon. Sie versprach, darin zu lesen. Einige Arbeitskolleginnen von Valentina waren von dem Buch, das sie erhalten hatte, ebenso angetan. Wir kennen das Ende der Geschichte noch nicht. Doch Valentina und einige ihrer Freunde lernten das Evangelium kennen, und zwar wegen des unverwechselbaren Lichts, das Sam ausstrahlte. Wahre Kinder des Millenniums, wie Sam, wissen, wer sie wirklich sind. Sie sind eifrige Jünger Jesu Christi, die instinktiv jede Gelegenheit ergreifen, sich selbst und andere auf die Herrschaft unseres Erretters im Millennium vorzubereiten. Darum besteht mein erster Vorschlag daraus, dass Sie für sich selbst herausfinden, wer Sie wirklich sind. Fragen Sie den Vater im Himmel im Namen Jesu Christi, was er über Sie und Ihre irdische Mission denkt. Wenn Sie mit wirklichem Vorsatz darum bitten, flüstert Ihnen der Heilige Geist im Laufe der Zeit Wahrheiten zu, die Ihr Leben verändern. Schreiben Sie sich diese Eindrücke auf. Denken Sie häufig darüber nach und halten Sie sich genau daran. Ich verheiße Ihnen, sobald Sie auch nur einen flüchtigen Moment lang verstehen, wie der Vater im Himmel Sie sieht und worauf er bei Ihnen baut, wird sich Ihr Leben vollkommen ändern. Mein zweiter Vorschlag: Erwarten Sie, das Unmögliche tun zu können, und bereiten Sie sich darauf vor. Gott hat von den Kindern, die zu seinem Bundesvolk gehören, schon immer Schwieriges erwartet, da sie Söhne und Töchter Gottes sind, die ihre Bündnisse halten und im letzten Abschnitt der letzten Tage leben, erwartet der Herr von ihnen, Schwieriges zu leisten. Ohne Zweifel war Abraham nicht der Letzte, der auf eine schwere Probe gestellt wurde. Ich weiß, wie zermürbend eine Aufgabe sein kann, der sie scheinbar bei weitem nicht gewachsen sind. Als Präsident Spencer W. Kimball starb, gehörte ich dem Kollegium der 12 Apostel gerade einmal 19 Monate lang an. Nachdem Ezra Taft Benson ordiniert worden war, verteilte er bei der ersten Sitzung der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel konkrete Aufgaben. Seine Anweisung an mich lautete unter anderem: Elder Nelson, Sie werden die Länder Osteuropas für die Verkündigung des Evangeliums öffnen. Das war 1985. Während dieser Jahre politischer Spannung im sogenannten Kalten Krieg teilte nicht nur eine buchstäbliche Mauer die Stadt Berlin. Ganz Osteuropa litt unter dem bedrückenden Joch des Kommunismus. Die Kirchen waren geschlossen und die Ausübung der Religionsfreiheit war sehr begrenzt. In meiner Berufslaufbahn hatte ich als Chirurg durch viele Operationen am offenen Herzen Leben gerettet. Doch ich hatte keinerlei Erfahrung damit, ein Land für die Verkündigung des Evangeliums zu öffnen. Jedoch hatte mir der Prophet einen Auftrag erteilt. Also machte ich mich an die schier unmögliche Arbeit. Von Anfang an lagen mir Hindernisse im Weg. In welches Land ich auch kam, ich wusste nicht wohin. Und selbst wenn ich dann einmal den Namen des richtigen Regierungsvertreters hatte, war es nicht unüblich, dass ein geplantes Treffen in letzter Minute abgesagt oder verlegt wurde. In einem Land verzögerte sich ein Termin um 2 Tage. Und ich wurde absichtlich mit mehreren Versuchungen auf die Probe gestellt. Darunter Geldwechseln mit Schwarzgeld und weitere illegale Tätigkeiten. Ein anderes Mal wurde ich zu Beginn einer Besprechung aufgefordert, sofort zu gehen. Doch der Herr kann sein Werk selbst tun. Und ich durfte ein Wunder nach dem anderen erleben. Und zwar immer, nachdem ich ein Problem von allen Seiten betrachtet, all meinen Mut unter Beweis gestellt und inständig gebetet hatte. Einige dieser Länder erkannten die Kirche noch vor dem Fall der Berliner Mauer an. Andere folgten später. 1992 konnte ich Präsident Benson mitteilen, dass die Kirche mittlerweile in jedem Land in Osteuropa vertreten war. Als wahres Kind des Millenniums, auf das der Herr sich verlassen kann, werden auch Sie Geschichte schreiben. Sie werden gebeten, schwierige Aufträge anzunehmen. Und Sie werden ein Werkzeug in den Händen des Herrn sein. Und er wird Sie dazu befähigen, das Unmögliche zu tun. Wie werden Sie das Unmögliche vollbringen? Indem Sie nichts unversucht lassen, um Ihren Glauben an Jesus Christus zu festigen und Ihr Verständnis von den Lehren seiner wiederhergestellten Kirche zu vertiefen. Und indem Sie unermüdlich nach der Wahrheit suchen. Als wahres Kind des Millenniums, das in der wahren Lehre verankert ist, werden Sie, wenn man Sie darum bittet, das Unmögliche tun, Ihren Glauben und Ihr Durchhaltevermögen zeigen und voller Freude alles in Ihrer Macht Stehende tun, um die Absichten des Herrn zu erfüllen. An manchen Tagen werden Sie ganz und gar entmutigt sein. Beten Sie also für den Mut, niemals aufzugeben. Sie brauchen diese Kraft, denn es wird immer schwieriger, ein Heiliger der letzten Tage zu sein. Leider werden Sie einige, die Sie für Freunde hielten, hintergehen. Und manches wird einfach ungerecht erscheinen. Ich verheiße Ihnen jedoch, wenn Sie Jesus Christus nachfolgen, spüren Sie anhaltenden Frieden und wahre Freude. Wenn Sie Ihre Bündnisse immer genauer halten und für die Kirche und das Reich Gottes auf Erden einstehen, segnet der Herr Sie mit Kraft und Weisheit, das Unmögliche vollbringen zu können. Mein dritter Vorschlag: Lernen Sie, die Macht des Himmels in Anspruch zu nehmen. Jeder von uns hat Fragen. Ein wichtiger Bestandteil des Erdenlebens besteht darin, die Wahrheit zu suchen, sie zu erkennen und zu verstehen. Den Großteil meines Lebens war ich in der Forschung tätig. Auch Sie lernen am ehesten durch inspirierte Fragen. Jetzt in diesem Augenblick kämpfen einige von Ihnen mit der Frage, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Andere fragen sich vielleicht, ob ihnen ihre Sünden vergeben wurden. Die meisten von Ihnen fragen sich, wo und wer ihr Partner für die Ewigkeit ist. Und wer sich das nicht fragt, sollte das schleunigst. Einige fragen sich vielleicht, warum die Kirche so handelt, wie sie es tut. Vielleicht sind sich einige von Ihnen nicht sicher, wie man Antwort aufs Gebet erhält. Der Vater im Himmel und sein Sohn sind bereit, durch den Heiligen Geist auf Ihre Fragen zu antworten. Jedoch müssen Sie letztlich lernen, wie man sich um diese Antworten bemüht und sie erhält. Womit fängt man an? Fangen Sie damit an, mehr Zeit an heiligen Orten zu verbringen. Der Tempel ist ein heiliger Ort. Ebenso das Gemeindehaus, wo Sie jeden Sonntag beim Abendmahl Ihre Bündnisse erneuern. Ich fordere Sie auf, Ihre Wohnung, Ihr Wohnheim, Ihr Haus oder Ihr Zimmer zu einem heiligen Ort zu machen, wo Sie vor den dunklen Ablenkungen der Welt in Sicherheit sind. Das Gebet ist ein Schlüssel. Finden Sie durchs Gebet heraus, womit Sie aufhören und womit Sie anfangen müssen. Finden Sie durchs Gebet heraus, was Sie in Ihr Umfeld aufnehmen und was Sie entfernen müssen, damit Sie den Geist stärker verspüren können. Bitten Sie den Herrn um die Gabe des Erkennens. Leben Sie so und tun Sie etwas dafür, damit Sie dieser Gabe würdig sind und genau wissen, was wahr ist und was nicht, wenn es in der Welt zu Verwirrung kommt. Dienen Sie mit Liebe. Wenn Sie jemandem, der vom Weg abgekommen ist oder geistige Wunden erlitten hat, liebevoll dienen, öffnet sich Ihr Herz für persönliche Offenbarung. Verbringen Sie mehr Zeit, viel mehr Zeit, an Orten, an denen der Heilige Geist zugegen ist. Also auch mehr Zeit mit Freunden, denen es wichtig ist, den Geist bei sich zu haben. Verbringen Sie mehr Zeit im Gebet auf Ihren Knien, mehr Zeit in den Heiligen Schriften, mehr Zeit mit der Familienforschung, mehr Zeit im Tempel. Ich verheiße Ihnen, wenn Sie dem Herrn regelmäßig und großzügig von Ihrer Zeit schenken, vermehrt er Ihnen den Rest. Wir unterstützen 15 Männer, die als Propheten, Seher und Offenbarer ordiniert wurden. Wenn ein heikles Problem auftritt, und die Probleme scheinen immer heikler zu werden, setzen sich diese 15 Männer damit auseinander und versuchen, die Folgen aller möglichen Entscheidungen abzuwägen. Dabei bemühen sie sich eifrig darum, auf die Stimme des Herrn zu hören. Wenn ich wegen eines wichtigen Anliegens faste und bete, in den Schriften lese und nachdenke und mich mit meinen Brüdern berate, kommt es oft vor, dass ich nachts aufwache und weitere Eindrücke zu einem Thema erhalte, mit dem wir uns derzeit befassen. Meinen Amtsbrüdern geht es genauso. Die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel beraten sich und besprechen untereinander alles, was jeder von uns persönlich und auch gemeinsam verstehen und spüren soll. Und dann beobachten wir, wie der Herr auf den Präsidenten der Kirche einwirkt und seinen Willen kundtut. Dieser prophetischen Vorgehensweise folgten wir 2012 bei der Änderung des Mindestalters für Missionare. Ebenso wie bei den jüngsten Ergänzungen des Handbuchs der Kirche infolge der Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in einigen Ländern. Wir haben voller Mitgefühl für alle Menschen, insbesondere für die Kinder, damit gerungen, hierzu den Willen des Herrn zu verstehen. Mit Gottes Erlösungsplan und seiner Hoffnung auf ewiges Leben für jedes seiner Kinder vor Augen, haben wir unzählige Kombinationen in Betracht gezogen, welche Situationen sich ergeben könnten. Wir fasteten und beteten und versammelten uns häufig im Tempel, um weitere Führung und Inspiration zu erhalten. Und dann, als der Herr seinen Propheten, Präsident Thomas S. Monson, dazu inspirierte, den Sinn und den Willen des Herrn zu offenbaren, erhielt jeder von uns in diesem heiligen Augenblick eine geistige Bestätigung. Wir Apostel genossen das Vorrecht, das zu bestätigen, was Präsident Monson offenbart worden war. Offenbarung vom Herrn an seine Knechte ist ein heiliger Vorgang. Ebenso verhält es sich mit Ihrem Vorrecht auf persönliche Offenbarung. Meine lieben Brüder und Schwestern, Sie haben im gleichen Umfang Zugang zu den Gedanken und zum Willen des Herrn, wenn es um Ihr Leben geht, wie wir Apostel, wenn es um die Kirche geht. Der Herr verlangt von uns, dass wir suchen und nachdenken, fasten und beten, studieren und uns mit kritischen Fragen befassen. Das Gleiche verlangt er auch von Ihnen, wenn Sie sich bemühen, Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Sie können lernen, die Stimme des Herrn durch die Einflüsterung des Heiligen Geistes zu vernehmen. So hilfreich Google, Twitter und Facebook auch scheinen mögen, Dort findet man gewiss nicht die Antwort auf die wichtigsten Fragen. Meine lieben jungen Freunde, Sie können erfahren, was der Herr über Ihr Leben denkt und was er von Ihnen verlangt. Sie müssen nicht raten, ob Sie dort sind, wo der Herr Sie braucht, oder ob Sie das tun, was der Herr von Ihnen verlangt. Sie können es herausfinden. Der Heilige Geist wird Ihnen alles sagen, was Sie tun sollen. Mein vierter Vorschlag: Folgen Sie den Propheten. 1979 wurde ich als Präsident der Sonntagsschule zu einem Seminar für Regionalrepräsentanten eingeladen. Dabei hielt Präsident Spencer W. Kimball eine inspirierende Ansprache darüber, dass die Türen der Nation geöffnet werden sollten, die der Kirche noch verschlossen waren, wie etwa China. Er forderte alle Anwesenden auf, Chinesisch zu lernen, damit wir den Menschen in China unsere Fachkenntnisse anbieten konnten. Mir erschien Präsident Kimballs Aufforderung wie ein prophetischer Auftrag. Also fragte ich noch am selben Abend meine Frau Danze, ob sie mit mir Chinesisch lernen würde. Sie willigte ein und wir suchten uns einen Lehrer. Natürlich beherrschten wir die Sprache letztlich nicht fließend. Aber als man mich im darauffolgenden Jahr infolge etlicher unerwarteter Geschehnisse darum bat, als Gastprofessor in China einen Vortrag über Operationen am offenen Herzen zu halten, konnte ich den Auftrag annehmen. Lassen Sie mich zum Jahr 1985 vorspulen. Ein Jahr zuvor war ich ins Kollegium der 12 Apostel berufen worden. Eines Tages erhielt ich den dringlichen Auftrag, in China an einer berühmten chinesischen Opernsängerin eine Operation am offenen Herzen durchzuführen. Ich erklärte, dass meine kirchlichen Pflichten meine volle Zeit beanspruchten und mich davon abhielten. Doch die Ärzte in China baten mich inständig, die lebensrettende Operation umgehend durchzuführen. Ich besprach die Angelegenheit mit meinem Kollegiumspräsidenten und mit der ersten Präsidentschaft. Diese hatten das Gefühl, dass ich zugunsten der Menschen in China die Reise antreten und die Operation durchführen solle. Also tat ich es. Glücklicherweise verlief der Eingriff erfolgreich. Das war übrigens die letzte Operation am offenen Herzen, die ich jemals durchführte. Am 4. März 1985 im chinesischen Jinan. Doch nun zurück in die Gegenwart. Oktober 2015. Das ist gerade mal 3 Monate her. Wendy und ich wurden erneut zur medizinischen Fakultät der Universität Shandong in Jinan eingeladen. Wir waren überrascht, dass ich als ein alter Freund Chinas herzlichst empfangen wurde und dass ich wieder mit Chirurgen zusammenkam, vor denen ich 35 Jahre zuvor gesprochen hatte. Ein Höhepunkt unseres Besuchs war es, den Sohn und den Enkel der berühmten Opernsängerin kennenzulernen. Alle diese wunderbaren Geschehnisse trugen sich aus einem ganz bestimmten Grund zu, weil ich dem Rat eines Propheten gefolgt war, Chinesisch zu lernen. Propheten sind vorausschauend. Sie erkennen die grauenvollen Gefahren, die uns der Widersacher in den Weg gelegt hat oder legen wird. Propheten sehen auch vorher, welche wunderbaren Gelegenheiten und Vorrechte denen zuteil werden, die zuhören, um dem zu folgen, was sie hören. Ich weiß, dass das wahr ist. Ich habe es selbst immer wieder erlebt. Der Herr hat uns verheißen, dass er niemals zulassen wird, dass uns ein Prophet in die Irre führt. Präsident Harold B. Lee hat gesagt, ich zitiere: Möglicherweise gefällt Ihnen manches nicht, was vom Hauptsitz der Kirche kommt. es widerspricht vielleicht ihren politischen Ansichten. Vielleicht widerspricht es ihren gesellschaftlichen Ansichten. Vielleicht werden Aspekte ihres gesellschaftlichen Lebens beeinträchtigt. Aber wenn sie auf dies alles hören, als käme es aus dem Mund des Herrn selbst, mit Geduld und Glauben, dann gilt ihnen die Verheißung des Herrn, dann werden die Pforten der Hölle euch nicht überwältigen. Ja, und der Herrgott wird die Mächte der Finsternis vor euch zerstreuen und die Himmel zu eurem Guten und um der Herrlichkeit seines Namens willen erbeben lassen. Zitat Ende. Sie mögen vielleicht nicht jede Aussage eines lebenden Propheten verstehen. Doch wenn Sie wissen, dass ein Prophet ist, können Sie sich in Demut und voll Glauben an den Herrn wenden und um ein Zeugnis von allem erbitten, was sein Prophet verkündet hat. Etwa 41 vor Christus schlossen sich viele Nephiten der Kirche an und die Kirche wuchs. Doch auch geheime Verbindungen wurden stärker und viele ihrer listigen Anführer tauchten im Volk unter, wo sie nur schwer ausfindig gemacht werden konnten. Als das Volk immer stolzer wurde, verspottete es das, was heilig war, und leugnete den Geist der Prophezeiung und der Offenbarung. Auch heute sind wir diesen Bedrohungen ausgesetzt. Die düstere Realität ist, dass sich in unserer Gesellschaft Knechte des Satans befinden. Seien Sie also sehr darauf bedacht, wessen Rat Sie folgen. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist Ihre Bestimmung, ein Kind des Millenniums zu sein. Sie sind eine auserwählte Generation, von Gott zu einem bemerkenswerten Werk vorherbestimmt, die Menschen dieser Welt auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten. Als Apostel des Herrn Jesus Christus segne ich nun jeden einzelnen von Ihnen, als würde ich Ihnen meine Hände auflegen, dass Sie in der Lage sein mögen, zu dem wahren Kind des Millenniums zu werden, das Ihrer Bestimmung entspricht. Ich segne Sie mit dem Wunsch und der Fähigkeit, Ihre wahre Identität und Aufgabe zu erkennen, dass Sie damit rechnen und sich darauf vorbereiten, Unmögliches zu tun. Und dass Sie unerschrocken lernen mögen, die Mächte des Himmels in Anspruch zu nehmen und so Ihre Probleme lösen und Antworten auf Ihre Fragen finden. Und ich segne Sie, dass Sie genau befolgen, was die Propheten sagen und dabei im Herzen Frieden verspüren. Ich segne Sie, dass Sie wissen und fühlen mögen, wie sehr der Herr Sie liebt und wie sehr er Ihnen vertraut. Ich habe den Propheten, Präsident Thomas S. Monson, sehr lieb und unterstütze ihn in diesem heiligen Werk des allmächtigen Gottes. Jesus Christus ist unser Heiland. Dies ist seine Kirche. Wir sind sein Volk. Dies bezeuge ich im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Father in heaven,
unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen schönen Sonntag. Wir danken dir, dass wir heute hier sein konnten. Wir danken dir, dass Elder Nelson und seine Frau heute hier waren. Wir danken dir für die anwesenden Führer der Kirche. Vater, wir möchten in die Tat umsetzen, was wir heute gelernt haben. Wir möchten würdig für deinen Geist sein, damit uns helfen kann, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dich, dass wir nun sicher und behütet nach Hause kommen. Bitte vergib uns unsere Unzulänglichkeiten. Wir lieben dich und wir sagen dies demütig im Namen Jesu Christi. Amen.